Brauchen wir alle nicht ein bisschen goldene Zeiten? Du kannst goldene Zeiten von mir bekommen, und zwar das neue Kochbuch von Vivi D'Angelo und Josh Flatto. Heißt so, goldene Zeiten, und es ist das Frittierbuch aller Zeiten, würde ich sagen. Wie du im Lostopf landen kannst, schreib mir einfach eine E-Mail an kuchen-oder-weltfrieden@gmail.com. Alle Informationen findest du natürlich auch in den Shownotes. Ich drücke dir jetzt schon die Daumen, dass dieses wunderbare Buch bald bei dir in der Küche liegt, denn alles schmeckt ein bisschen besser, wenn es frittiert ist. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich auch von dir zu hören, und zwar durch einen Kommentar oder eine positive Bewertung auf dem Portal deiner Wahl oder indem du diesen Podcast abonnierst. Warum das wichtig ist? Damit möglichst viele Menschen noch diesen kleinen, feinen Kochbuch-Podcast entdecken können, und ja, du zeigst mir auch ein kleines bisschen Liebe und Anerkennung dafür, dass du diesen Podcast gerne hörst. Ich freue mich über jede einzelne Rückmeldung und jedes kleine Herzchen, egal wo du es mir schenkst. Aber jetzt geht's los mit den goldenen Zeiten. Viel Spaß beim Hören. Willkommen, Vivi und Josh. Schön, dass ihr da seid und dass ihr goldene Zeiten mitgebracht habt. Ich meine, das klingt doch allein schon großartig, oder?
Ja. Ja, hallo aus den goldenen Zeiten, auf jeden Fall. Danke, dass wir Gäste sein dürfen bei dir.
Ich bin ja schon Fan. Lange bevor ich das Kochbuch in Händen halten konnte, war ich schon Fan. Und zwar ungefähr letztes Jahr im November um den Deutschen Kochbuchpreis rum sind ja die ersten Bilder von diesem Buch geleakt, würde ich jetzt mal sagen. Und die sind so spektakulär, dass man sich direkt verlieben muss in dieses Buch, ohne zu wissen, worum es geht. Es ist ein Frittierbuch. Nein, es ist das Frittierbuch. Wie kam es zu der Idee zu diesem Buch?
Das ist eine Josh-Frage.
Josh.
Ja, Vivi hat, nachdem wir Auftragsarbeit gemacht hatten, also Fotos und Food Styling, zum Beispiel nach dem Küchenhandbuch Huhn, hat Vivi immer wieder gesagt, so, lass doch selber mal Bücher machen, was in meinem Kopf noch gar nicht als Option irgendwie stattfand. Also ich dachte immer, ich weiß gar nicht, was ich tue, außer in einem Restaurant zu kochen. Und dann hat sie gefragt, was das denn wäre. Und die erste Antwort war frittieren tatsächlich. Einfach nur, ich sage halt, weil es einfach geil ist. Und dann kamen diese ganzen Metaebenen auf, dass es so eigentlich gar nicht in den Markt reinpasst, aber deshalb keine Konkurrenz hat, dass in Deutschland diese ganze Kochbuchlandschaft, es geht immer um, es ist vegan, es ist schnell, es ist einfach, es ist gut für deinen Körper, und das ist alles mega wichtig. Nur wo ist dann die Indulgence? Und das hat auch noch mit reingespielt, dann so ein Buch zu machen. Und dann war das der perfekte Nährboden eben auch für diese Fotos, glaube ich. Und einfach diesen ganzen Look, dass man kann, glaube ich, nicht, weiß ich nicht, ein leichtes, gesundes Kochbuch machen und dann die Bildsprache haben, denke ich zumindest mal. Und so ist das dann entstanden.
Ja, also keine Ahnung, also könnte man vielleicht schon. Aber ich glaube, der Gedanke war so, es muss einfach, also visuell genauso viel Spaß machen und genauso viel knallen wie halt die Gerichte. Weil wenn man die Sachen probiert, ist es halt auch einfach geschmacklich total. Es ist nicht immer irgendwie so aufs Maul und irgendwie, es knallt nicht immer. Es gibt auch sehr, sehr zarte und sehr, wie sagt man denn, sehr. Delikat ist jetzt ein Wort, das mir einfällt, aber du weißt, was ich meine. So sehr zarte Gerichte, aber auch viele sind einfach so Bam. Und genau, und das war so ein bisschen der Versuch, einfach zu sagen, dieser Spaß, den man beim Essen hat, den muss man halt auch bei den Bildern sehen irgendwie. Oder zuerst bei den Bildern, damit man halt Bock bekommt, das nachzumachen. Genau, das war der Plan, ja. Und ich muss auch noch zum Thema der Entstehung sagen, also ich habe den Joscha echt super lang genervt, dass ich unbedingt mit ihm, das heißt genervt, aber ich habe immer gesagt, so, wir müssen irgendwann zusammen ein Buch machen. Weil, also ich habe ja jetzt schon länger, keine Ahnung, über 8, 9 Jahre irgendwie immer wieder Kochbücher gemacht. Und in manchen Projekten habe ich halt so eine Tiefe vermisst oder so eine, man startet das Projekt mit ganz viel irgendwie guten Vorsätzen und irgendwie, ja, und das wird das ultimative Buch über Thema X und ganz oft ist dann so gegen Ende oder so ab Hälfte so die Luft rausgegangen und dann wurde es immer so, ja, lass so ein bisschen schludern. Also nicht oft, aber ich hatte das immer wieder und bei manchen Sachen habe ich mich echt geärgert und dachte mir so, boah, ey, wir haben so geil angefangen und jetzt, weiß ich nicht, könnte man doch bis zum Schluss. Und ich habe ja beim Josh irgendwie gemerkt, wenn ich ein Thema anspreche oder sage so, hey, was macht man, wie macht man eigentlich dies oder das, dann kommt entweder so eine enzyklopädische Antwort oder er verbuddelt sich irgendwie 3 Tage und recherchiert das Thema, bis er alles weiß über, keine Ahnung, weiß ich nicht, was war es letztens? Also irgendeine Zubereitungsart, genau. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn wir zusammen was machen würden, dann wäre es halt einfach, ich glaube, diese Tiefe wäre halt einfach da und ich hätte einfach total Lust drauf, dass das irgendwie sowas wird, wo man sagt, okay, da ist jetzt wirklich das Thema komplett ausgeschöpft und irgendwie in seiner ganzen Bandbreite. Und eben, du hast ja auch gesagt, das ist das Frittierbuch. Ja, das war schon der Anspruch, dass es halt das wird, was man braucht, um alles zu wissen. Genau.
Du warst ja schon mal zu Besuch im Kochbuch-Podcast, Vivi. Es gibt eine ganze Folge mit dir, Solo, Folge 24, für alle, die gerne nachhören wollen. Du bist Food-Fotografin, aber auch fotografierst auch andere Dinge und hast schon, wie du schon erzählt hast, zig Kochbücher mit deinen Fotos beehrt, die wirklich immer außergewöhnlich sind. Das hat man auch gesehen, weil du nämlich einen Preis bekommen hast. Du hast letztes Jahr beim Deutschen Kochbuchpreis den Preis für die beste Food-Fotografie bekommen. Und ich möchte hier gerne hinweisen auf meine persönlichen Lieblingsbilder, unter anderem von dir. Ich habe schon eine Ausstellung von dir gesehen, aber wo ich sehr gerne gewesen wäre, war bei Champagne and Sausage Water, was ganz großartige Bilder sind. Also das sollte man mal googeln und sich anschauen oder auf Vivis Website anschauen, die ich auf jeden Fall auch in die Shownotes packe. Und mehr zu dir natürlich in deiner Solo-Folge. Und Josh Flatow, du bist Koch. Du machst auch Rezeptentwicklung und Food Styling. Und ihr habt schon mehrere Projekte zusammen auch gemacht. Als Power Couple, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Ich glaube, das Power
Manch,
Couple.
manchmal war es mehr Power, manchmal ist es Frustration und manchmal ist es einfach nur ziemlich easygoing Arbeit. Ja.
Ihr habt beim Küchenhandbuch Huhn zusammengearbeitet, bei Goldene Zeiten. Und jetzt ist gerade ganz neu noch Wurst erschienen. Euer
Also
neues Buch.
erscheint noch, kommt erst im Oktober, aber wir haben es jetzt mal kundgetan.
Announced.
Also das Cover wurde irgendwie so heim nicht heimlich, aber plötzlich war das Cover dann da und dann wussten es ein paar Leute und es war so, hups, es ist schon raus. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, jetzt müssen wir es einfach einmal selber auch verkünden. Genau, ja. Das
Noch
war
so
auch fast
ein.
nahtlos, Entschuldigung, fast nahtlos nach dem Frittierbuch haben wir eigentlich mit dem Wursten angefangen. Das war echt so, hups, alright, next thing. Also es war eine intensive Zusammenarbeitszeit, genau.
Großartig. Ich bin da schon sehr gespannt drauf. Ich habe ja auch kommentiert, als ihr das Cover gepostet habt, dass das bei mir wirklich emotional ganz deep geht mit der Wurst. Nicht wegen der Wurst selber, sondern weil mein Onkel, also der Mann meiner Patentante, der hat mit das Fleischereimuseum na, sag's, Sindelfingen,
Böblingen.
nein, Böblingen. Ich verwechsel die beiden, aber die sind echt nah beieinander. Also in Böblingen hat er mitgegründet und hat auch Wurstkochbücher geschrieben und alle möglichen Kochbücher. Da war da voll drin. Insofern liegt die Liebe zum Kochbuch und zur Wurst in der Familie. Aber ich habe mich noch nicht dran getraut. Aber vielleicht mit eurem Buch dann. Da kann man dann selber wursten.
Ja, also man sollte auf jeden Fall selber wursten. Das ist der Gedanke dahinter. Das ist ganz witzig, weil eben nach dieser Verkündung, bei diesem Post, haben echt ein paar Leute geschrieben, so, oh, ich habe schon die ganzen Sachen gekauft vor zig Jahren, aber ich habe es dann irgendwie doch nie gemacht. Und eben, wir hoffen, dass es jetzt so ein Ansporn ist. Es war eigentlich auch ganz witzig, weil wir nämlich ja, privat schon länger gemeinsam wursten. Das ist so ein Freizeitding von uns. Wir hatten ja auch so eine Phase, da haben wir echt viel so Salamis gemacht. Also halt dann reifen lassen und Salamis gemacht. Und ein paar andere trockengereifte Sachen. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Dun, 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 oh.
Und jetzt kam
Nee,
dieses
genau. Und
Solo.
dann, nee, und dann hat Ulmer gesagt, nee, genau. Und da war ich, nee, Moment. Dann war ich gerade in Stuttgart oder in Böblingen, weil ich gerade im Fleischermuseum die Ausstellung aufgebaut habe. Ich habe da ja vor 2 Jahren ausgestellt, also bei einer Gruppenausstellung über Foodfotografie. Und der Ulmer Verlag ist ja in, ich glaube, Stuttgart, Sindelfingen, irgendwo da in der Nähe. Und die Redakteurin, die uns betreut hat, die Jenny Zions, haben wir gesagt, komm, dann treffen wir uns mal auf ein Abendessen. Ich bin eh 3 Tage irgendwie in Town und baue auf. Und dann waren wir zusammen Abendessen und dann fragte sie so ganz zart und süß irgendwie so, ja, hättet ihr denn irgendwas, was ihr zusammen machen möchtet, irgendwie ein Thema? Und wir waren, glaube ich, gerade in den Verhandlungen oder gerade festgezurrt, das mit dem Frittierbuch. Und dann war ich so, boah, ey, ganz ehrlich, wir fangen gerade eigentlich was an. Und habe dann irgendwie super lange so rumüberlegt, so, was könnte es denn sein? Und dann meinte sie so, ja, vielleicht Wurst. Und ich so, ja, stimmt, eigentlich voll. Also das ist total was, was wir mega gerne machen. Und dann war halt, eigentlich hatten wir gesagt, okay, wir machen jetzt erstmal frittieren, gucken, wie das läuft und so, weil es ist schon intens. Du machst halt einfach ein Projekt von Ende bis Anfang bis Ende komplett nur zwei Leute, ohne Stylisten, ohne externe. Also es war echt Harakiri und dann gleich noch eins danach. Ja, und dann habe ich aber gesagt, das Thema ist einfach so geil. Wir müssen das machen. Und dann war aber der erste Ansatz, okay, es ist ganz, ganz easy, Einsteiger, dass man wirklich, wenn man nichts weiß, was damit anfangen kann, ist es auch. Also ich glaube, es ist wirklich alles ganz, ganz, ganz von Grund auf erklärt. Aber es geht dann auch schon so in so eine mehr advanced Richtung. Also man kann da auch schon aufstocken innerhalb vom gleichen Buch. Also es ist nicht nur easy peasy. Vor allem, wenn du es einmal kannst, dann kannst du ja einfach Zutaten ändern und dann hast du ja alle Wurstsorten. Das heißt, es war schon sinnvoll, noch andere Techniken und so weiter reinzupacken. Genau. Deswegen ist es jetzt eigentlich ein ziemlich, ich finde, ein ziemlich breit gefächertes Buch über eine schöne, sinnvolle Verwertung von Fleisch am Ende geworden. Mehr als rein Wurst. So.
Großartig.
Oder? Was sagst
Ja.
du?
Ja.
Genau das.
Ja. Also gut angeteasert, oder?
Ja, also,
Kommt am 16. Oktober. Ja, genau.
Schart
Das
mit
ist
den
ehrlich.
Füßen, im Oktober kommt das Buch. Vielleicht müssen wir dann direkt nochmal sprechen. Oder wir sehen uns, ihr kommt ja dann bestimmt auch nach Böblingen
Wir
mit
werden
dem
in
Buch.
Böblingen, also im Fleischermuseum, auf jeden Fall irgendwas machen. Es ist noch nicht so ganz klar,
Großartig.
was, aber der Christian hat immer total Bock auf irgendwelche lustigen Sachen im Museum, deswegen, da passiert auf jeden Fall was.
Da habe ich nämlich auch deine Ausstellung gesehen. Da hatte ich auch meine Tante dabei und ein Baby. Das war ganz lustig, als wir uns da gesehen haben. Das war schön.
Ja.
Der Retro-Look, um jetzt zurückzukommen zu den goldenen Zeiten. Auch hier ist es ja so, dass man von den Grundlagen aus anfängt, weil es gibt einen ganz großen Theorieteil, wo es eigentlich so um die Basics geht. Denn den habe ich mir auch sehr ausführlich durchgelesen und ich sage es mal so, ich weiß jetzt sehr viel mehr über Frittieren, als ich jemals vorher wusste. Denn Frittieren ist nicht gleich Frittieren. Es gibt schon einige Dinge zu beachten. Und als ich dann Rezepte getestet habe, habe ich mir eine Regel vor allem beherzigt. Frittieren ist nicht Multitasking. Die Küche sah dann auch so aus.
Okay.
Ich hatte voller Fokus auf den heißen Fetttopf. Wie wichtig war euch dieser Theorieteil am Anfang?
Schon, weil eben von allen, glaube ich, Kochtechniken, die man, wo man ein Buch drüber schreiben kann, würde ich jetzt behaupten, ist das so die gefährlichste. Also wenn man ein Grillbuch schreibt, dann hat, ist es ja der Vorteil, dass die Leute wohl meistens draußen sind. Aber beim Frittieren kann man schon extremst viel falsch machen. Also, ob man jetzt technisch was falsch macht oder ob man sich irgendwie ablenken lässt und irgendwas ins Fett fällt, was nicht reinfallen soll oder Wasser reinkommt, da kann schon ziemlich viel passieren. Deshalb war dieser Sicherheitsteil, glaube ich, schon ziemlich wichtig in so einem Buch.
Ich finde auch der Teil, wo nochmal erklärt wird, wenn was nass ist, egal was, und es kommt in das Fett, dann ist die Reaktion eine andere, als wenn es zum Beispiel paniert ist. Und das hat mir persönlich sehr geholfen, als ich dann selber den Topf angeschmissen habe. Und nicht zu unterschätzen tatsächlich das Thermometer. Also ich habe auch schon mal frittiert mit einem Holzstäbchen, ganz klassisch, wo man dann die Blubberblasen hat. Aber wenn man ein Thermometer drin hängen hat, dann ist es schon noch mal. Also ich habe mich deutlich sicherer gefühlt, weil ich ein bisschen das Gefühl hatte, ich habe mehr Kontrolle darüber, was das Fett gerade macht.
Ja, vor allem dann diese Temperatur, die immer wieder beschrieben wird, also ist natürlich so der Idealfall, aber je nachdem, welche Fritteuse du benutzt, was für einen Topf du hast, ist es gut, ein Thermometer, ein schnelles Digitalthermometer zu haben oder ein Thermometer, was im Öl drin hängt, zu haben, dass man einfach sieht, was passiert jetzt, wenn ich Sachen ins Öl reinwerfe. Also wie weit geht es runter? Sollte ich schneller machen? Sollte ich langsamer machen? Sollte ich vielleicht nochmal hochdrehen? Und so weiter, dass man das ein bisschen im Auge behält. Also das ist schon immer ganz gut zu haben.
Allein schon die Hinweise zur Panierstraße fand ich großartig. Nicht nur, dass es ein wunderschönes Bild dazu gibt, sondern es wird auch wirklich erklärt bis hin zu, was macht die eine Hand, was macht die andere Hand. Das fängt also beim absoluten Basic an, Also wirklich mit den Grundkenntnissen und geht hin zu unterschiedlichen Fettarten und wie man damit umgeht. Ah, und da fällt mir übrigens noch ein, apropos drinnen oder draußen frittieren. Ich hatte neulich eine Gästin im Podcast, die hat erzählt, sie frittiert immer draußen. Und nach meiner tollen Frittiererfahrung habe ich jetzt wirklich, also das Thema Outdoor Kitchen oder Herdplatte draußen irgendwo, das muss ich jetzt echt nochmal angehen. Oder Fritteuse rausstellen. Ist schon ein geiler Tipp, oder?
Ja, also wir haben ja so ein bisschen, nee, ich glaube, wir haben wirklich versucht, mit allen Mythen so aufzuräumen. So ist es wirklich so ungesund, keine Ahnung, all das. Aber das Thema Geruch ist, glaube ich, das kommst du einfach nicht drum rum. Also es wird nach frittiertem riechen. Also dann ist, glaube ich, eher die Sache, okay, wie lecker, wie sehr freut man sich noch lange dran oder möchte man das halt lieber nicht? Hat man noch irgendwie Wäsche hängen, die dann auch irgendwie so mit reingezogen wird? Genau, das ist, ja, da muss man, glaube ich, einfach selber entscheiden, was gut ist. Wir haben halt, also wir haben wirklich das ganze Frittierbuch bei uns im Studio frittiert. Das ist ja ein großer Raum, in dem wir auch wohnen und haben es halt embraced. Also wir waren einfach dann, ich glaube, 2 Monate einfach, das ist Fry Life Living. Also es ging einfach kein Weg drumherum. Beziehungsweise wir hätten in den Innenhof gehen können, aber der ist einfach 2 Stockwerke tiefer. Deswegen haben wir das einfach so gemacht. Also wir haben es einfach irgendwann nicht mehr gemerkt. Das ist die andere Lösung. So einfach so tief drin sein, dass es einfach irgendwann, genau.
Ist ein bisschen wie Leben in der Pommesbude. Ganz geil.
Ja, das war so, die Phase war einfach die, genau.
Wie ist der Retro-Look ein bisschen auch dem geschuldet, sich zu erinnern an diese goldenen Zeiten, wo wir vielleicht auch noch nicht so viel drüber nachgedacht haben, wie ungesund vielleicht frittiertes Essen sein kann oder dass man nicht zu viel davon essen sollte. Das ist ja so ein bisschen der 50er, 60er Look, sehr poppig, mit poppigen Farben, mit ganz tollen Props auch, mit Tellern und Gläsern und Tischdecken. Da kommen wir noch drauf. Ist es ein bisschen daran angelehnt oder einfach, dass es knallt und geil ausschaut?
Nee, es war schon der Gedanke, dass das alles eben aussieht wie aus einer anderen Zeit, sage ich mal. Also es ist gar nicht auf ein bestimmtes Jahr oder Jahre festgelegt. Das wäre, glaube ich, noch zu schwierig gewesen. Also einfach zu sagen, es ist alles 60er, pff, hätte ich wahrscheinlich wäre ich durchgedreht. Aber es ging, glaube ich, darum, dass wir gesagt haben, wir haben so ein bisschen geguckt, so, okay, was gibt es denn überhaupt zu dem Thema? Und eigentlich so aktuell gibt es nichts, zumindest auf dem deutschen Kochbuchmarkt irgendwie. Oder deutschsprachigen. Genau, und da haben wir gedacht, okay, wahrscheinlich ist das letzte ernst gemeinte Frittierbuch irgendwann halt in den 70ern, 80ern irgendwie so passiert und da knüpfen wir halt an. So, das ist so der letzte Punkt und da gehen wir hin zurück und holen das ins Heute. Und mir ist dann auch wirklich ziemlich, also eigentlich sofort so ein Bild in den Kopf geschossen von so einer Burda, diese Zeitschrift. Kennt man die noch? Ich weiß gar nicht. Meine Oma hat die gesammelt, weil sie immer die Nähmuster genäht hat von den Zeitschriften. Und da war einmal so eine Silvesterausgabe mit so Buffet für den Silvesterabend. Und da war halt alles frittiert und da stand irgendwie drüber eine gute Grundlage für Alkohol oder irgendwie so. Das war halt eben, wenn du halt
Schön
wolltest, dann
fettig.
musst du halt irgendwie fettig essen. Und dieses ganze Bild war aber wie so ein, das war so geil. Das waren halt diese Kristallglasschalen und irgendwie, ich glaube, die Tischdecke war irgendwie aus blauem Samt, also so mega drüber. Und das fand ich halt schon damals, glaube ich, total geil, obwohl ich, glaube ich, damals noch, also als ich das gesehen habe, gar nicht so viel mit Foto am Hut habe, also es ist länger her. Genau, aber das war so in meinem Kopf und dann war ich so, okay, irgendwie so wäre cool. Und dann aber auch dieses ganze, weiß ich nicht, ich glaube, es haben viele Sachen mit reingespielt. Also zum einen, dass ich dachte, boah, geil, vielleicht probieren wir einfach was ganz anderes aus, so. Und ich habe ja ganz lange oder halt, ich glaube, die ganze Zeit davor, bis zum Küchenhandbuch Huhn, was ja, glaube ich, so das letzte Buch davor ist, habe ich ja immer reduzierter und ruhiger und neutralere Farben und dass das Essen ja im Vordergrund steht, immer weniger Requisite, also so ganz krass in so eine Reduktion gearbeitet. Und dann war so ein Punkt, wo ich dachte, so, boah, ich habe keinen Bock mehr. Irgendwie sieht alles gleich aus. Also,
Opulenz,
genau, und dann war ich so,
Opulenz.
okay, lass einfach in das komplette Gegenteil reingehen. Und genau, und einfach Bock, dass es total bunt ist und irgendwie voll mit Zeug. Und habe, glaube ich, gar nicht geahnt, was dann so auf mich zukommt, wenn ich halt diese ganzen Sachen dann auch finden und besorgen muss. Und die sollten ja auch echt alt sein. Also es sollten nicht Replikate oder sowas sein. Und ich wusste auch ziemlich sofort, dass man halt im Verleih sowas nicht findet. Also ich finde nicht diese Bandbreite an diesem Geschirr und diesen Items, weil es einfach jetzt gerade gar nicht Zeit ist. Wenn ich gesagt hätte, okay, das ganze Buch irgendwie in Nordic handgemachten Keramiksachen, findest du alles. Aber halt in der Richtung, ich glaube, viel zu wenig. Und dann habe ich halt gewusst, okay, ich muss den ganzen Kram einfach selber kaufen und selber sammeln. Genau. Und habe dann mich auf die Suche begeben, irgendwann im März. weil ich wusste, im Juni shooten wir. Und ich habe wirklich fast bis zur Wettwoche davor noch Sachen zusammengekruschelt. Also es war ein langes Unterfangen, aber ich bin sehr happy. Ich habe diese ganzen Sachen jetzt um mich rum und freue mich jeden Tag daran. Genau. Ja, und
Das
eben.
heißt, du warst auf dem Flohmarkt und hast auf dem Flohmarkt hauptsächlich geguckt oder in so Haushaltsauflösungsshops oder?
Alles Mögliche. Also ich habe, ich glaube, ich habe angefangen mit den Tischdecken, also mit den Untergründen, weil ich dachte, das ist so die Baseline, das muss irgendwie den Grundton angeben. Und da wusste ich, dass ich halt wahrscheinlich auf Kleinanzeigen ganz viel finde. Also da habe ich einfach eingegeben und da kannst du dir wirklich, wenn du halt eingibst, keine Ahnung, Vintage, handgewebt, handbestickt oder whatever, und dann findest du halt Sachen. Und dann war immer das Ding, also ich weiß nicht, ob man das im Buch ansieht, aber es sind ja immer, in vielen Bildern sind ja viele Farben, die aufeinandertreffen. Aber es gibt immer ein paar Farben, die alles zusammenhalten. Also wenn die Tischdecke jetzt rot, grün, blau ist, dann ist das Geschirr wahrscheinlich blau und da ist noch was Grünes im Glas. Also es gibt ein Item, das muss alles vereinen und das waren auch die Tischdecken. Und dann bin ich durch Sozialkaufhäuser, ja, Flohmärkte auch, aber ganz viel so eben Diakonie und weiß ich, diese ganzen Orte, wo in Wohnungsentrümpelungen halt hingebracht werden. So, das war so der Ort. Hier gibt es auch super viele tatsächlich. Ich glaube, es gibt hier in der Gegend um Fürth 5 oder 6. Dann war ich noch in München, da gibt es auch super viele. Also das war schon, ja, war ich unterwegs auf jeden Fall. Genau. Und irgendwann hat sich das dann, habe ich mich hingesetzt und habe die ganzen Sachen vor mich ausgebreitet und habe sie miteinander kombiniert. Also geguckt, okay, welche Schale geht jetzt auf welches Tischtuch, mit welchem Besteck, bis ich halt alle Sets zusammen hatte. Und dann erst danach haben wir geguckt, welches Essen kommt jetzt wohin. Also eigentlich rückwärts gedacht. Und witzigerweise haben sich dann die Sachen voll gut gefügt. Also es war dann so, dass ich gemerkt habe, so, boah, guck mal, jetzt bräuchte ich vielleicht noch ein bisschen lila oder und dann beim nächsten Besuch war dann was Lilanes da oder was Gelbes oder also ein bisschen crazy auch, dass einfach die Sachen so
Wahnsinn.
zu mir geflogen sind, so ein bisschen. Genau.
Und da sieht man mal wieder, wie viel Arbeit und Sorgfalt in ein richtig, richtig gutes Kochbuch fließt. Also nicht nur, wie du schon gesagt hast, ein paar nordische Platten in gedeckten Farben, sondern hier ist wirklich alles abgestimmt und jetzt ergibt auch Sinn, warum alles so geil ausschaut. Also wenn man das hört, was du erzählst und dann die Bilder nochmal sieht, das ist echt irre. Also allein dafür müsst ihr dieses Kochbuch mindestens mal in die Hand nehmen. Nein, eigentlich müsst ihr es mit nach Hause nehmen. Die Bilder sind wirklich unglaublich. Also in der Komposition, wie die sind, bin ich seit wirklich fast einem Jahr schon verliebt. Bevor ich
Dankeschön.
das überhaupt in der Hand hatte. Weil wir durften ja auch beim Kochbuchpreis letztes Jahr schon ein paar Bilder sehen. Und um die Zeit rum hast du auch auf deinem Account auf Instagram ein paar veröffentlicht, damit man schon so ein bisschen vorspickeln kann.
Ja, wobei
Die
ich glaube, dass die
finden.
beim Kochbuchpreis wirklich die allerersten waren, weil wir waren dann gerade fertig mit Shooting und das Witzige war ja, dass der Ben Cordes von Kaisergranat hat mich ja vor, also vom Kochbuchpreis, hat mich ja wahrscheinlich im September schon angeschrieben. Also man weiß ja, dass man diesen Preis bekommt. Deswegen war ich auch so ultra aufgeregt den ganzen Abend lang und habe irgendwie kein Bissen und kein Wort, also kein Bissen rein und kein Wort rausgebracht. Jedenfalls. Und der hatte aber, glaube ich, von irgendwem erfahren, dass wir dieses Projekt auch schon machen und dass die Bilder irgendwie so besonders, weil eigentlich habe ich ja den Preis für die Arbeit über die Fleisch,
Über das Huhn.
genau, über das Huhn. Also ich glaube allgemein meine Arbeit zum Thema Fleisch und Schlachten und all das. Und das Huhn kam ja gerade raus. Also zu dem Thema war dann der Preis eigentlich gedacht. Und er hat dann aber von irgendwem erfahren, ja, da gibt es ja dieses neue Buch, das ist ja ultra crazy. Ich meine, es war Stefan Poll, weil ihm hatte ich ein paar Sachen gezeigt und sonst eigentlich, das heißt, muss eigentlich er gewesen sein. Genau, und deswegen wusste das der Ben und meinte so, ja, vielleicht dürfen wir ein bisschen was zeigen. Und deswegen wurden die Bilder sozusagen da so geleakt. Und dann habe ich sie, glaube ich, danach irgendwas veröffentlicht, einfach, dass man ein bisschen was sehen kann. Genau.
Aber es ist auch irre, wie du schon erzählst, also wenn man die nebeneinander sieht, wie unterschiedlich die sind. Also unterschiedlicher könnten diese Bilder nicht sein, wie aus diesem Huhnbuch und dann aus Goldene Zeiten. Das ist schon echt irre. Auf
Aber da habe ich
die.
auch wieder gemerkt, wie krass, also wie sehr ich finde, dass jedes Kochbuch so eine ganz eigene Bildsprache kriegen muss und soll. Und da, und das braucht einfach Zeit, glaube ich, dass man sich das irgendwie auch überlegt und entwickelt. Und genau, das ist, glaube ich, so ein Ding, wo ich denke, das Thema verdient oder jedes Thema verdient ja so eine eigene Sprache irgendwie. Genau. Und das habe ich jetzt so ein bisschen für mich so festgelegt. So, das müsste eigentlich immer so sein. Ja, ich hoffe, ich krieg's hin. Genau. Ja.
Den Anspruch kann man auf jeden Fall in deinen Bildern sehen. Drum kriegst du auch Preise dafür. Josh, wie gesundheitsschädlich ist denn jetzt Frittieren? Also uns wird immer erklärt, das wäre eigentlich sehr, sehr schlecht für uns. Und ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich meinen Kindern viel zu oft etwas Frittiertes irgendwie vorsetze, weil es schnell gehen muss und weil die das natürlich alle lieben. Aber ist es wirklich so schlimm oder kann man in Maßen eigentlich Frittiertes super genießen?
Also direkt die Frage, glaube ich, müsste man an einen Ernährungsberater stellen. Und ich als Koch, so die Aufgabe ist halt irgendwas zu machen, was einen fröhlich macht. Wir haben das auch immer wieder auf so Presseveranstaltungen oder in anderen Podcasts gesagt, wenn irgendjemand ein Cocktailbuch geschrieben hätte, dann hätte sich niemand darüber forciert, dass das ja jetzt ungesund ist, zum Beispiel, sondern da, oder Bücher über Wein oder Sake, was auch immer. Und beim Frittieren, also beim Essen dann plötzlich schon. Ich weiß nicht, wie ungesund das ist. Das hat mit jedem seinem Lebensstil zu tun und wie viel man davon isst. Aber das sollte natürlich jeder wissen, dass das ein Buch ist, das dir nicht eine Ernährungsweise vorschreibt, sondern eben sagt, wenn ihr das machen wollt, dann könnt ihr das so machen. Und das andere ist, dass ich glaube, man muss, egal wo man gerade ist, also außer man ist weit draußen auf dem Land, muss man nicht weit laufen, um irgendwas Frittiertes zu finden, bei einem Imbiss, in einem Restaurant etc. Also es ist schon immer da. Meine persönliche Meinung ist, dass ich zum Beispiel glaube, dass wenn ich jetzt in, weiß ich nicht, dass ich jetzt, wenn ich jetzt Gemüse nehme und in Bio-Rinderfett bei einer kontrollierten Temperatur von unter 190 frittiere, würde ich behaupten, dass es in diesem Transfette-Thema immer noch gesünder ist, als wenn, wie wenn ich was in einer viel zu heißen Pfanne oder auf so einem Plancha in raffiniertem Pflanzenöl anbrate, das dann den Rauchpunkt übersteigt. Das ist so meine Meinung. Also wenn ein Zentimeter Öl in der Pfanne steht oder 2 Millimeter, was auch immer, dann ist es auch fett und es wird viel zu heiß oft und trotzdem ist es am Essen dran. Ja.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt und damit macht das Buch auch direkt noch mehr Spaß. Denn ich gestehe ehrlich, das ist ein bisschen eskaliert bei mir. Als dann der Topf mit dem heißen Fett irgendwie auf dem Herd stand und ich bereit war, dann habe ich angefangen, wirklich alles in dieses Fett zu schmeißen. Meißen,
Wenn
was
schon,
nicht.
wenn schon.
Ja, also hey, komm. Und wenn die Panierstraße schon mal steht, komm, Aubergine, ich schmeiß dich auch noch schnell hinterher. Das war großartig und es hat irre viel Spaß gemacht, weil der Charme am Frittieren, correct me if I'm wrong, ist doch, dass man die Sachen einfach reinwirft und sie verwandeln sich auf wundersame Art und Weise und werden einfach so schnell, so schmackhaft. Das ist einfach großartig. Josh, wie hast du diese Rezepte entwickelt? Weil wenn man so durchblättert und wenn man so die Erfahrung hat, die ich jetzt hatte mit meinem heißen Topf, sieht es manchmal so aus, als wäre es auch mit dir ein bisschen durchgegangen.
Ja, schon. Das war, oder es ist eine Mischung aus Dingen, die, wo wir gesagt haben, die müssen einfach in ein Frittierbuch rein. Und dann auch so ein bisschen, es ist so ein Schwenk durch meine Karriere. Irgendwie hatte ich relativ oft Posten, wo ich viel mit Frittieren zu tun hatte. Und da sind dann so, nicht direkt in der Form, aber Dinge eben drin, die dann Versionen davon sind, was ich so frittiert habe in meinem Leben. Und dann so Sachen wie, was auf dem Cover drauf ist, die sauren Pommes war einfach, das war einfach ein Witz, sage ich mal. Also das ist schon lecker, weil wir das auch mal hatten, in Kopenhagen, milchsauer vergorene Pommes. Aber es dann eben saure Pommes zu nennen, fand ich einfach lustig. Also es ist auch, ich versuche das immer so zu erklären, dass es auch eine Inspiration ist, wie man mit Produkten umgeht und mit Techniken. Also man muss sich nicht direkt daran halten. Wenn ich weiß, Gemüse so und so schmeckt frittiert gut, dann sollte man sich eben fragen, vielleicht schmeckt auch ein anderes Gemüse frittiert gut, vielleicht mache ich keinen Fisch im Backteig, vielleicht mache ich mein Huhn doch auch im Backteig und was passiert dann? Und so ist das insgesamt entstanden, würde ich mal sagen, ja.
Ich glaube, das kommt auch total rüber. Also bei mir kam es zumindest total rüber, dass es so ein Experimentierbuch ist und es immer noch so einen Twist hat. Also jedes Rezept hat immer noch so ein Special. Also ich habe zum Beispiel ausprobiert den Blumenkohl, weil ich dachte, okay, das ist jetzt erstmal was, was ich relativ mühelos erreichen kann. Und das hatte einfach so einen Twist durch diese Soße, die noch dazu gemacht wird, aus Ingwer und Orange und Grapefruit. Und dann der frittierte Salbei dazu. Und man hat da schon so viel Erfahrung gesammelt und denkt sich, ah geil, okay, also wenn ich was Saures zu dem Frittierten dazu, ah guck mal, cool, die Salbeiblätter, oh, das macht Spaß. Also man hat richtig, also ich habe richtig Bock bekommen, noch mehr auszuprobieren. Dann hatte ich noch ein Glas Salzgurken in meinem Kühlschrank und habe die Panierstraße schnell aufgebaut und dann habe ich die Salzgurken noch schnell hinterher geworfen. Oh Leute, und ihr müsst Salzgurken frittieren. Wie geil ist das? Also ich hätte so gern noch diesen Dip dazu gehabt, aber ich hatte keinen Gorgonzola. Denn dazu diesen ganzen Sachen gibt es immer noch so geile Dips und Soßen dazu.
Du
Das
musst deine
ist
Liebling
eine.
aber nochmal machen.
Ja, ich muss die wohl nochmal
Natürlich.
machen. Aber das war so eine coole Kombination, diese Gurken zu frittieren, also zu panieren und dann zu frittieren. Und eigentlich muss man die zu jedem frittierten Gericht dazu machen, habe ich jetzt beschlossen, weil dieses Saure mit dem Frittierten und dem Fett, also ich fand es großartig. Ich fand es richtig le lecker. Balanciert Säure denn dieses Fett immer aus? Ist es was, was sich durch das Buch durchzieht? Kann man das so sagen?
Jetzt, wo du es sagst, ich glaube schon oft, also grundsätzlich, ich mag eine ziemlich starke Säure generell. Kann man natürlich bei manchen Rezepten dann auch reduzieren, wenn man das nicht möchte. Aber klassisch diese Assoziation von irgendwas ist im Fett ausgebacken, bei herzhaften Sachen und daneben liegt eben ein Stück Zitrone,
Ja.
ist ja eigentlich schon da, also zumindest in der westlichen Welt. Und deshalb, es macht schon immer Sinn. Bei den süßen Sachen finde ich jetzt, also macht es auch Sinn, nur da vielleicht so ein bisschen weniger, dass es da dann wirklich einfach nur süß mit Süßes zusammen und eben dieser Fettigkeit ist auch toll. Aber ja, egal was man, also weil du vorhin diesen Blumenkohl angesprochen hast, es ist ja auch cool, dass du dann eben diese Erkenntnis daraus gezogen hast, aber einfach nur irgendein Gemüse zu frittieren, Salz ran zu machen und ein bisschen Zitrone drauf, ist dann eben schon. So, it's a meal, oder eine Beilage oder was auch immer. Und dann passt das eigentlich schon relativ gut.
Ja, ich fand es richtig cool. Ist die Liebe zu Fleischgerichten auch ein bisschen mit eingeflossen? Es gibt ja zum Beispiel auch ein Rezept für Schweinekrusten. Das ist auch so ein Pub-Essen in England, oder? Dass man so
Da,
Piggy-Scratches.
ja, das war gar nicht der Gedanke. Es ging mehr darum, diesen Prozess zu zeigen, von einer Komponente, also dieses, dass man etwas aufpuffen lassen kann. Das sind dann die so Dinge wie die rote Bete-Chips und diese Schweinekrusten sind mehr so, ah, so kannst du entweder eine Tierhaut, funktioniert auch mit anderen Sachen zum Beispiel. Also denselben Prozess der Schweinekruste könnte man auch mit einer Rindersehne zum Beispiel machen. Bei den Rote-Bete-Chips zum Beispiel auch mit anderen Gemüse, einfach, dass man zeigt, das ist jetzt ein Frittierprozess, der nicht eine ganze Mahlzeit herstellt, aber zum Beispiel in professionellen Küchen ziemlich viel benutzt wird, dieses etwas aufpuffen zu lassen und dann kann man das und das damit machen. Ja.
Voll cool. Es
Aber
gibt
es
ja
sind
zum
schon
Beispiel.
mehrere, Entschuldigung, es
Nee.
sind schon mehrere Gerichte, die auch in Richtung Ganztierverwertung gehen, oder? Mir fallen jetzt ein paar ein. Ja, nein. Also ich
Pansen.
glaube, es war jetzt nicht gewollt irgendwie so, dass er jetzt so muss, jetzt muss natürlich rein. Aber ich glaube, es ist einfach so automatisch ein bisschen passiert, oder? Jetzt mit Pansen und mit Schweinekopf und.
Ja, aber das ist, weil es bei uns zu Hause einfach auch ganz viel automatisch passiert, dass die Sachen da reinkommen. Ich sehe das gar nicht so sehr als Nose to Tail, sondern das ist wie wir gerne hier essen. Also bei uns hat ich weiß es nicht, ein Herz hat denselben Stellenwert wie ein Steak bei uns in der Küche. Und so bin ich da auch rangegangen. Also es ging viel weniger darum, wir müssen jetzt Innereien da drin haben, sondern mehr. Wir sollten jetzt gar nicht damit anfangen zu denken, oh, können wir das jetzt machen, weil das ist ja eine Innerei. Ja, deshalb ist das passiert.
Großartig. Also sind auf jeden Fall noch einige Rezepte drin, die ich ausprobieren möchte. Also Pansen gehört nicht dazu,
Ich
aber es
empfehle dir
macht ja
das aber
nichts.
schwerst.
Ich bin sehr lecker, ja.
Stimmt, ich bin mir sicher, dass alles ganz geil schmeckt. Aber wo ich jetzt gerade so durchblätter, also als Schwäbin, ihr frittiert auch Zwiebelrostbraten und es gibt diese Bällchen, die aussehen wie Arancini, aber aus Käsespätzle sind. Habt ihr dafür schon Kritik bekommen?
Nein, nur Lob. Also wir
Sehr
hatten
gut.
eine Presseveranstaltung gerade in Stuttgart
Ja, wo
und
du nicht kommen konntest, leider.
ja.
genau. Und da gab es diese Käsespätzle. Das sind dann mehr so Taler geworden wegen dem Transport, aber die Form ist ja egal. Das feiern die Leute. Also Käsespätzle sind geil und frittierte Sachen sind geil und zusammen ist es halt noch geiler. Das ist ja auch was die Italiener dann, glaube ich, so als moderne Version ihrer Pasta ja verstanden haben, vor, weiß ich nicht, ist jetzt auch nicht so lange her, dass man eben Pasta kalt werden lässt, schneidet und frittiert. Und das ist eigentlich exakt dasselbe Prinzip. Deshalb hoffentlich, also vielleicht führt es nicht dazu, aber es wäre ja schön, wenn es dazu führt, dass man in einer Stadt wie Stuttgart eigentlich an jeder Ecke frittierte Käsespätzle findet.
Ich fände es ganz geil, wenn ich das Bild anschaue. Das ist auch so ein total schönes Bild, wo gerade zwei Hände auch so ein Bällchen auseinanderziehen und man sieht die Käsefäden. Mein Gott, wer kann bei Käsefäden widerstehen? Also ich nicht. Was ich auch ausprobiert habe, waren die Donuts übrigens. Die habe ich einfach direkt hinterhergeworfen. Hinter die Zucchini und Gurken und alles. Hat super funktioniert. Die
Hat
haben
nicht nach Kuchen
allen.
geschmeckt. Also es hat
Nö.
nicht.
Nee,
Okay,
war
cool.
voll okay. Und die haben auch allen gut geschmeckt, auch wenn ich wirklich nur den Teig gemacht habe, ohne die wirklich fantastischen Add-ons mit dem Twist. Da gibt es ein Aprikosen-Galant-Filling eigentlich noch dazu und die werden überzogen mit ein bisschen Ingwer und Zucker. Das werde ich auf jeden Fall nochmal in Gänze ausprobieren, weil allein, wenn ich jetzt drüber spreche, kriege ich sofort Appetit und kann mir diese Schärfe und Säure und Süße direkt in meinem Mund vorstellen. Großartig. Es ist ein super vielseitiges Buch mit ganz unterschiedlichen Sachen. Ihr habt gesagt, es gab ein paar Rezepte, die mussten auf jeden Fall rein. Und ich beim Durchblättern hätte ich so ein paar, wo ich denke, ah ja, die standen bestimmt auf der Liste. Aber auf was stand denn auf eurer Liste, was auf jeden Fall in das Buch rein muss?
Ich glaube, also Arancini in irgendeiner Form, Pizza Fritta, das jetzt zum Beispiel, das Falafel-Rezept ist komplett ohne einen Twist, es ist einfach nur ein ordentliches Falafel-Rezept, glaube ich, war wichtig. Und Vivi war ganz wichtig, dass Mozzarella-Sticks in irgendeiner Form reinkommen.
Ja, ein Cheesepull. Also so einfach. Ja. Was denn noch? Ich glaube Apfelküchle wahrscheinlich.
Genau, diese schwäbischen Sachen, die waren mir als Schwabe sehr wichtig. Dass dieses so Zwiebelrostbraten, Käsespätzle, Apfelküchle mit drin sind. Und die panierten Lebern zum Beispiel. Das ist ein sehr großes Kindheitsding von mir.
Musst du erzählen.
Nee, steht da drin.
Ach so, okay. Dann muss man es nicht lesen.
Gut, dann liest
Genau.
es einfach im Buch nach. Aber
Ja.
es sind wirklich so ein paar Klassiker drin, wie zum Beispiel auch die Kirschtaschen oder eben die Pommes, aber eben auch mit einem Twist. Auch Kroketten. Da gibt es eben wirklich von allem etwas und eben auch die Dinger, wo man denkt, okay, das muss irgendwie drin sein. Corn Dogs zum Beispiel. Also wenn ich was frittiere, dann wäre es schön, wenn das Rezept auch drin wäre. Und ich würde sagen, das hat schon den Anspruch der Vollständigkeit in meinen Augen.
Wir hatten
Also
immer dann
die.
am Ende natürlich noch den Treppenwitzeffekt, dass wir halt nach 2 Wochen gesagt haben, oh fuck, jetzt hätten wir das haben wir komplett verstrahlt. Also, oder hätten wir noch gut reinkriegen können bei so 5, 6 Sachen irgendwie. Aber ja, irgendwann muss man einfach sagen, okay, jetzt fertig. Jetzt
Ja, das stimmt.
halt Abgabe und Deadline. Aber das Witzige, um nochmal auf das Thema, also, oder ich glaube, das hat noch bei der Bildsprache mit Einfluss gehabt. Das Witzige ist, dass ich ja eigentlich dachte, ganz am Anfang, als wir gesagt haben, okay, wir machen dieses Thema als Buch, habe ich ja gedacht, das sind alles panierte Bällchen. Also ich habe gedacht, wir haben einfach 80 Mal irgendwelche runden, goldgelben Dinger und die muss ich irgendwie unterschiedlich aussehen lassen, weil ich einfach überhaupt nicht geschnallt habe. Oder ich habe das erst bei der Arbeit am Buch eigentlich gecheckt, dass du musst nicht panieren, also du musst nicht zwingend panieren und es gibt verschiedene Arten, wie du dein Lebensmittel in etwas rein oder etwas hüllen kannst, was es schützt vor der Hitze. Und es ist nicht immer die Panade. Und das habe ich aber erst gecheckt, als wir dieses Buch gemacht haben, so, ah, guck mal, das wird ganz ohne Panade, das wird nur mit Mehl, nur mit Stärke, das wird mit einem nassen Teig. Also das waren alles Sachen, die mir gar nicht so klar waren. Genau, und deswegen war es eigentlich auch ein spannender Prozess, das irgendwie auch selber zu entdecken. Also ich fand das Thema cool, aber ich wusste überhaupt nicht, was da kommt tatsächlich. Habe ich im Nachhinein dann so festgestellt. Ist auch schön, dass man so merkt, so, oh, warte, ich hatte eine ganz andere Vorstellung. Genau.
Wie lustig, das ist, finde ich, echt witzig. Aber ich bin auf jeden Fall positiv überrascht, was alles drin ist. Weil es sieht wunderschön aus. Es macht total Appetit. Hey, und frittieren macht so viel Spaß. Also ich hoffe wirklich, dass
Ich freue mich sehr, dass du dich so gefreut hast darüber.
ich habe einen Riesenspaß. Also es ist immer eine Riesensache. Also ich habe ja keine Fritteuse. Ich habe jetzt eine Heißluftfritteuse. Und Leute, ja, das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Echtes Fett. Und wenn es so blubbert, das ist schon noch mal was anderes, als wenn es einfach nur so ein bisschen rauscht. Aber das echte Frittieren, ich finde, das ist so was Magisches. Überhaupt dieser Verwandlungsprozess von diesem Essen in diesem Fett. Also ich bin ein Fan, ihr merkt es schon. Wie du hast von diesen ganzen Accessoires und Props und Requisiten erzählt, die du für das Buch gesammelt hast, mit denen ihr ja dann auch noch mal eine richtig coole Idee hattet.
Ja, das stimmt. Und zwar, ja, war das einfach das Thema, dass ich, also ich habe gemerkt, zum einen, okay, es ist einfach mega viel Zeug, also es steht einfach rum und wir haben nicht so viel Platz. Das war so ein Punkt. Und der andere war aber auch, dass ich es einfach total schön finde, dass man ja eigentlich dann mit diesen Sets, also je nachdem, es gibt ja, auf manchen Bildern sind es irgendwie zwei Personen, die essen, auf manchen ist es nur eine, aber es ist ja immer wie so ein kleiner gedeckter Tisch. Also eigentlich am Ende deckst du ja einen Tisch, wenn du ein Set baust. Und ich das auch total schön finde, wenn man das dann auch im Alltag einsetzt und sagt, hey, guck mal, ich baue mir heute das Set von, weiß ich nicht, den Kroketten irgendwie auf. Genau, und hat dann gedacht, vielleicht wäre es ja cool, wenn man die Sachen kaufen kann. Also praktisch als Merch vom Buch, dass man sich die Sachen aus dem Buch kaufen kann, halt nicht x-mal produziert, sondern halt nur das eine Mal, die ich, oder die Male, die ich sie habe. Man kann manche Teller nur einzeln, also den einen kaufen, oder manche Sachen habe ich halt doppelt. Oder vielleicht höchstens dreimal. Genau, und so ist dann der Online-Shop entstanden. Also der Online-Shop heißt Goldene Mahlzeiten. Also auf goldenemahlzeiten.com findet man die ganzen Items. Und man kann bei manchen Sachen das ganze Set, wie es im Buch vorkommt, kaufen und die meisten Sachen aber halt einzeln oder halt in den Grüppchen, wo sie im, wie sie im Foto vorkommen. Und was ich halt auch total schön finde, ist so ein bisschen diese Idee, dass du ja auch unterschiedliches Geschirr matchen kannst. Auch wieder nach dem Prinzip, dass wenn eine Farbe alles zusammenhält, ist ja funktioniert. Und man ja auch das machen zum Tischdecken. Also eigentlich, dass du den Spaß dann auch auf den Esstisch bringen und genau die Dinge dann zum wirklichen Essen einsetzen. Ist ja auch ein bisschen schade, dass sie wirklich nur für ein Foto benutzt wurden und dann halt nicht mehr. Genau. Das heißt, da kann man sich die Sachen kaufen. Und habe ich jetzt irgendwas vergessen? Genau, und dann bin es auch wirklich ich. Also ich bringe die in die Post. Also es gibt hier kein Unternehmen, Firma, nothing. Es ist einfach, wann ich kann, packe ich dieses Paket zusammen und bringe es in die Post. Und genau, und dann gab es noch eine ganz schöne Idee. Und zwar hatte ich dann diese ganzen Tischdecken auf mit diesen ganzen wilden Mustern. Und eine gute Freundin von mir, die Johanna Hössle, hat ein wunderschönes Modelabel, wo sie aus alten, ausgedienten, bestickten Tischdecken Kleidung näht. Also sie hat eine Blusenkollektion und macht gerade, die nächste Kollektion ist mit Jacken. Und dann habe ich gedacht, okay, dann schenke ich ihr einfach diese, oder ich frage sie einfach, ob sie diese Tischdecken halt auch haben will. Und dann war aber ziemlich schnell klar, also ihre Sachen sind jetzt mehr so blau, weiß, also sehr tragbare Töne, Farbtöne, sage ich mal. Und dann meinte sie so, ja, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, mit dem Pink und so, ich weiß ja nicht. Aber wir können ja Kochschürzen machen. Und dann haben wir gesagt, okay, cool, dann gibt es die Kochschürze zum Buch oder die Kochschürzen zu den Sets im Buch. Das heißt, man kann, sie sind nicht schon genäht, sondern sie sind on demand. Also du kannst so eine kleine simulierte, so ein Icon sehen, wie das dann als Schürze aussehen wird, der jeweilige Stoff. Und dann, wenn man es bestellt, geht die Johanna auch wieder. Johanna selber geht in ihre Werkstatt nach Nürnberg und näht die Schürze. Und dann ist es auch ein Unikat. Also ich glaube, die meisten Sachen gibt es ein- oder zweimal. Ein Stoff, der Apfelstoff, den gibt es viermal. Da kann man sich als Familie komplett mit Schürzen eindecken. Just saying. Ein schönes Familiengeschenk, genau. Und auch das auf goldene Mahlzeiten, genau. Das kann man da bestellen. Ja. Und da freue ich mich auch, dass die
Großartig.
Sachen einfach in die Welt rauskommen. Das ist irgendwie nochmal ein schönes anderes, noch Add-on, genau.
Also der Link kommt natürlich auch in die Shownotes. Aber jetzt nochmal einen ganz kurzen Schritt zurück. Also es gibt Menschen, die machen Kochbücher als Job, ja, die fotografieren Essen oder schreiben Rezepte. Was ihr da gemacht habt, ist ja deutlich mehr. Also erstens mal, ihr lebt zusammen, ihr seid ein Paar. Das kommt nämlich auch in dieser wunderschönen Liebesgeschichte ganz am Ende. Statt einer Biografie steht nämlich eure Liebesgeschichte drin.
Sehr cute,
Sorry, das fand ich sehr süß.
ne?
Ihr seid ein Paar, ihr macht dieses Buch. Du gehst monatelang los, um Tischdecken und Teller und Suppenschüsseln und kleine Dippschälchen und alle möglichen Accessoires zusammenzusammeln. Ihr komponiert komplett alle Rezepte in diesem Buch einmal durch. Ihr weitervermarktet auch jedes Accessoire, das in diesem Buch ist, und die Schürzen aus den Tischdecken. Das ist ja ein Riesengesamtkonzept. Das kann man sich ja vorher gar nicht so ausdenken.
Ein
Entsteht
bisschen wie bei
sowas
dir.
einfach, weil ihr zusammen im Studio sitzt, der Duft der Fritteuse hängt noch in der Luft, ihr beißt in so ein kleines Krokettenbällchen rein und sagt, Josh, was machen wir eigentlich mit den Tischdecken? Ist das der Vorteil, wenn man so eng zusammen wohnt und arbeitet, dass man sich so austauschen kann und nach einem langen, anstrengenden Tag dann noch alle möglichen neuen, verrückten Ideen hat?
Gute Frage.
Das ist eigentlich alles Vivis Idee.
Nee, das überhaupt nicht. Ich glaube nicht. Also ich meine, manche Sachen ergeben. Also die Sache mit den Schürzen hat sich einfach ergeben, weil die Johanna halt gesagt hat, hey, ich kann doch Schürzen machen damit. Und das mit dem Geschirr. Also ich glaube, das mit dem Geschirr ist ein bisschen das Ding. Ich wollte schon super lange einen Online-Shop machen. Weil ich halt so gerne einfach diese ganzen Sachen sammle und einfach irgendwann merkst, okay, das kann irgendwie, das passt hier alles nicht irgendwie noch rein, das muss irgendwie wieder weiterziehen. Und ich aber total gerne die Sachen zusammenstelle, so als was passt wozu irgendwie. Ich glaube, dass wenn man als Paar arbeitet, also es heißt nicht unbedingt immer, dass es einfacher ist, das würde ich jetzt nicht so sagen. Auch nicht, dass es schwieriger ist. Also es ist einfach, ich glaube, es ist einfach anders, wenn man einfach eine andere Nähe hat und eine andere Ehrlichkeit zueinander auch vielleicht. Und wenn man auch besser weiß, was der andere einfach cool findet. Also eigentlich ist ja mein Job als Fotografin immer zu sagen, okay, ich versuche den Autor und seine Küche zu verstehen und die dann im Bild wieder zu spiegeln irgendwie. Also die Person muss sich darin wiedererkennen. Ich weiß jetzt nicht, ob du dich jetzt in den Bildern super krass wiedererkennst. Ich würde jetzt sagen, vielleicht nicht unbedingt, aber. Nein, aber im Sinne von, ich glaube, da haben wir ja zusammen gesagt, okay, diese Welt wird es. Also es war gar nicht so sehr, dass ich jetzt den Josh in seiner Bildsprache, wenn, zum Beispiel bei der Vicky Fuchs im Spielweg, da ging es ja darum, okay, ich muss ihre Welt zeigen. Und da ist ja das sozusagen die Aufgabe. Und hier haben wir ja gesagt, okay, wie wohnst, wenn du in diesem Buch drin wohnen würdest, wie würdest du wohnen? So, das war, glaube ich, eher so der Ansatz oder der rote Faden, den man dann folgt. Aber ich glaube, dass man, was ich total schön finde, ist, dass wir, glaube ich, ein anderes Level an Quatsch uns getraut haben. Also irgendwann ist bei mir der Groschen gefallen, so hey, das ist eigentlich unser Buch, wir können eigentlich machen, was wir wollen. Geil. Also nach 10 Jahren Kochbücher machen, habe ich das endlich gecheckt. Wobei ich war ja auch nie bisher oder nee, ich war nie komplett Co-Autorin, also gleichberechtigt Autorin. Und diesmal habe ich echt gemerkt, so krass, es war auch total witzig, weil eben AT, also unser Verlag, uns ja so gar nicht reingequatscht hat, also im guten Sinne. Es hat mich kurz verunsichert, weil ich dachte so, okay, da kommt echt überhaupt nichts, die wollen nichts sehen. Aber es ist eigentlich auch voll schön, dass da keiner so Controlli alle 2 Wochen so klopft und sagt so, hey, zeig mal die Bilder, sondern einfach so, hier, Kohle macht, so ungefähr. Und eben der Urs Hoffmann, der unser erster Ansprechpartner war, eben der Verlagsleiter, war auch total begeistert, hat irgendwie so einen, ich glaube, 3 Beispielrezepte sehen wollen und dann ein paar, ich hatte so ein Moodboard erstellt mit Bildern von anderen Leuten, also gar nicht meine Arbeit, sondern irgendwie so, hey, so ungefähr so hoffe ich, dass ich es hinkriege, so ungefähr. Und dann hat er gesagt, ja, macht. Und dann habe ich irgendwann im Prozess gemerkt, so krass, wir können echt machen, was wir wollen. Und deswegen halt auch der Schreibstil, der so ein bisschen eigen ist oder der einfach ein bisschen witziger und ein bisschen an manchen Stellen vielleicht ein bisschen absurd ist. So dieses erste Vorwort ist ja eigentlich totaler Quatsch. Also es ist eigentlich so das Quatschvorwort habe ich es immer genannt. Und ich habe eigentlich gedacht, das wird rausgekickt. Also es ist, da liest es, der erste Lektorin, die das durchliest, denkt sich so, ey, was denkt ihr euch hierbei? Raus damit? Und dabei haben sie halt gesagt, ja geil, ist voll witzig, nice, nehmen wir. Und da haben wir halt gemerkt, so guck, man kann doch irgendwie ein bisschen die Grenzen pushen. Und genau, und das war eine schöne irgendwie Erkenntnis. So, das ist dein Buch und du kannst eigentlich machen, was du willst. Also natürlich, wenn es schlimm wird, dann sagt ja jemand Bescheid, hofft man dann, bevor man sich irgendwie selber genau ins Ausschießt. Aber ja, das war, glaube ich, ganz cool. Und eben, dass wir ja vielleicht uns gegenseitig da so ein bisschen inspiriert haben, glaube ich.
Bestimmt.
Ich hoffe. Keine Ahnung. Magst du irgendwas zu sagen oder habe ich.
ja, nee, das ist schon alles richtig so. Es war einfach, ich glaube, das Schöne an dem Prozess war eben genau das, so, dass ich konnte das machen, was ich gerne mache, ohne darüber nachzudenken, ob das jetzt irgendwas catern muss und Vivi arbeitet am besten, wenn man sie einfach loslässt und sie das tut, was sie tut und dass der Verlag dann nicht da reingeredet hat. Hat eben genau dazu geführt. Aber das war auch schon vorher irgendwie klar, weil uns beiden, weshalb, was das so einfach macht, dass das kein Thema ist, worüber man sprechen muss, ist, dass so Integrität einfach wahnsinnig wichtig ist. Dass die Dinge so sein müssen, wie man sie geil findet und wie man sie eben fühlt. Und für mich war es eben wahnsinnig gut, dass das Setdesign und die Fotos so knallig sind, weil ich zum Beispiel so fancy oder übertrieben anrichten nicht mag, weil ich glaube, dass es schon alles so aussehen soll, wie das wurde jetzt schon wirklich gerade gekocht und nicht drapiert und großartig arrangiert oder irgendwie so dargestellt, wie es in Wirklichkeit gar nicht aussieht. Und alles drumrum macht dann eben diesen visuellen Stil noch viel geiler und das Essen kann einfach das Essen sein.
Ja, vor allem manchmal, wenn man Dinge paniert, die haben ja dann auch den gleichen Farbton. Also das gleicht sich ja dann im Bild nochmal extrem aus, wenn es drumrum sehr bunt ist. Aber jetzt, wo du sagst, fällt mir das auch nochmal auf. Also die Sachen sind wirklich so, wie sie bei mir auch auf dem Tisch stehen würden. Also da ist ein Teller mit Falafel. Ein Teller mit Falafel ist ein Teller mit Falafel. Der ist jetzt nicht durchdekoriert und da ist jetzt nicht noch irgendwie so ein Swoosh auf dem Teller oder so, sondern das ist ein Teller mit Falafel. Und so sehen die Sachen dann aus, wenn man sie gemacht hat. Sehr lecker. Was ich so witzig finde in der Struktur der Rezepte ist immer, da ist ein kleiner Intro-Text, was das für ein Gericht ist, woher das kommt, warum das so heißt zum Beispiel. Dann sind die Zutaten aufgelistet. Dann gibt es eine Rezeptbeschreibung und dann kommt nochmal frittieren. So, wenn man alles vorbereitet hat, dann frittieren. Und ich finde das sehr hilfreich, weil man muss wirklich, wirklich konzentriert sein beim Frittieren, Leute. Nicht ablenken lassen, nichts nebenher machen, Kinder verräumen und wirklich nur frittieren. Ich finde, euer Buch ist super gelungen. Schöner hätte ich es mir nicht vorstellen und wünschen können. Es ist was ganz anderes, ganz anders als die Bücher, die gerade auf dem Kochbuchmarkt sind. Wir alle wissen ja auch, dass die Sachen, die sich eigentlich am allermeisten verkaufen auf dem Kochbuchmarkt, tatsächlich auch Gesundheitsbücher sind, wollen wir uns nichts vormachen. Also Trennkost im Moment, High Protein, super Rezepte und für immer jung bleiben Rezepte. Es ist was ganz anderes. Es ist dem Genuss gewidmet. Es ist eine irre Mischung. Es ist von allem was drin. Man kann das Basic umsetzen. Man kann es auf ein nächstes Level heben. Es sind anspruchsvollere Sachen dabei. Es sind einfachere Sachen dabei. Es ist eine super Mischung. Sehr gelungen, großartig.
Dankeschön. Danke. Ich muss auch noch hier an der Stelle, muss ich noch echt sagen, wir hatten echt totales Glück. Also ich glaube, auch da fiel der Groschen erst später so krass, dass sie das mitgemacht haben. Also der AT-Verlag hat einfach mega den Mut gehabt, finde ich. Also einfach zu sagen, auf diesem Kochbuchband bringen wir jetzt das raus, statten das total cool aus, machen das auch ein hochwertiges, also wir machen jetzt nicht so ein, keine Ahnung, also es war auch ganz klar, ganz früh in den ersten Gesprächen, dass es halt ein hochwertig gemachtes Buch werden muss und nicht irgendwie, weil man verliert ja so oft dieses Trash-Food, in diesen Trash-Food-Corner irgendwie rückt. Genau, und dass eben dass der Verlag das mitgemacht hat, dass wir so eine super schöne Ausstellung bekommen haben, dass die Grafikerin, die Carla Schmid, das so schön verstanden hat, was die da mit den Bildern machen und auch die Grafik total cool irgendwie darauf angepasst hat. Weil ich finde es auch total wichtig, das Layout, dass es nicht Überhand hat, aber irgendwie dazu passt. Das hat auch voll gut funktioniert. Also irgendwie war das voll der gute Match so. Und das hat total geil gepasst. Und im Nachhinein habe ich gedacht, so krass, voll das Risiko eigentlich, sowas zu machen, eben mit den Themen, die jetzt gerade trendy sind. Genau, mal gucken, wie es läuft. Wir wissen noch nichts über die Verkäufe, aber wir wollen es auch nicht wissen. So.
Auch gut.
Genau.
Aber es ist ja immer, es geht um Maß und Mitte. Also man kann ja auch sich die ganze Woche top ernähren und dann hat man ja noch so einen Schummeltag, wo man dann den Kuchen essen darf und vielleicht auch die Friteuse rausholen kann. Außerdem finde ich, ist der Sommer ein perfekter Zeitpunkt, um zu frittieren, weil man das Fenster aufmachen kann und weil dann das Frittierte wieder abzieht. Was ich übrigens super fand, war auch, was mache ich hinterher mit dem Fett? Ich habe jetzt unglaublich viel Fett zu Hause und ich habe es so wie ihr durch einen Kaffeefilter durchgejagt. Das hat wunderbar funktioniert. Es dauert ein bisschen, aber es läuft ja von alleine. Und ich musste auch die Küche nicht renovieren, obwohl das eigentlich ansteht. Ich dachte, naja, gut, okay, wir wollten die Küche eh renovieren. Aber sieht alles wieder so aus wie vorher und es riecht auch wieder normal. Insofern Mut zum Frittieren mit dem Buch von Josh Flatow und Vivi D'Angelo, Goldene Zeiten. Das Frittiertbuch ist erschienen im AT Verlag. Ihr könnt es nicht übersehen, es sind die sauren Pommes vorne drauf, mit einem ganz poppigen Hintergrund. Am besten direkt im Online-Shop bestellen und noch ein paar Accessoires dazu, würde ich sagen, oder eine
Super.
Schürze unter goldenemahlzeiten.com. Und natürlich geduldig warten bis Oktober, bis das Wurstbuch kommt, wo man dann noch mal richtig die nächste Sache anpacken kann, Das ist ja fast schon Handwerkskunst, was ihr da vermittelt. Also erst dieses Frittierbuch und jetzt das Wurstbuch. Kann man Würste auffrittieren?
Natürlich.
Haben wir auch. Of course. Ja. Ist witzig, weil beim
Großartig.
Huhn gibt es ja das frittierte Huhn mehrmals im Hühnerbuch. Dann kam das Frittierbuch und dann kam die Wurst, die man auch frittieren kann. Es ist auf jeden Fall alles, das sind wir, genau. Das passt.
Großartig. Der Kreis schließt sich. Ich bin begeistert. Was sind eure nächsten Projekte? Das Wurstbuch ist abgeschlossen. Kann man schon irgendwas? Ich frage das am Ende immer. Ihr müsst auch dazu nichts sagen. Ihr könnt auch sagen, na komm, ein bisschen was wird schon kommen.
Ja, ein bisschen was wird schon kommen. Nee, es gibt ein Thema, was ich gerne machen würde. Ich glaube, das sage ich jetzt öffentlich erstmal noch nicht. Und hoffe, dass diese zwei Bücher zumindest so gut laufen, dass uns jemand noch eins machen lässt.
Genau.
Großartig.
Ja, aber erstmal jetzt in der Pipeline gemeinsam ist gerade Pause. Jetzt wurstelt jeder wieder so ein bisschen für sich. Was auch gut ist irgendwie, dass man sich nochmal anderen Sachen widmet und dann wieder mit frischen Ideen, glaube ich, wieder zusammenkommt. Genau.
Wir können auf jeden Fall gespannt bleiben, was als nächstes um die Ecke kommt. Denn wenn ihr was macht, scheint es immer ein Knaller zu sein. Ich freue mich über unser
Hoffentlich.
Gespräch. Schön, dass wir uns zusammenfinden konnten hier.
Ja, danke
Und
dir.
dann hören und sehen wir uns bestimmt bald spätestens in Böblingen oder an einem anderen kochbuchlastigen Ort.
Ja, das sicherlich. Wir freuen uns schon. Vielen Dank für deine
Ja,
Zeit und für
danke.
das schöne Gespräch und für deine Freude am Frittieren vor allem.
Ich danke euch für dieses
Ja.
Buch. Es wird einen besonderen Platz neben meinem Fetttopf bekommen.
Ja, gut, da soll es hin, genau. Danke dir. Bis bald.
Bis bald. Das war der Kochbuch-Podcast. Wenn er dir gefallen hat, dann hinterlass doch bitte eine positive Bewertung oder einen Kommentar auf der Plattform deiner Wahl. Der Kochbuch-Podcast ist eine Produktion von Studio CBH. Redaktion, Moderation und Produktion Christina Häusler. Vielen Dank fürs Zuhören.